Herzlich willkommen zum Autismus-Podcast. Heute gibt's mal etwas ganz Neues. Und zwar habe ich hier noch zwei sehr nette Damen im Autismus-Spektrum bei mir. Wir reden heute mal über ein Thema, was im Autismus-Spektrum, also im Leben mit Autismus, oft Herausforderungen darstellt, und zwar das Zwischenmenschliche. Wir unterhalten uns heute über Freundschaften, in dem Sinn, was ist eine Freundschaft? Wie kann ich einschätzen, ob mich jemand wirklich mag oder einfach hereinlegt oder ausnutzt? Unausgesprochene Erwartungen, Grenzen, unsichtbare Grenzen, einfach all das Zwischenmenschliche. Unser Ziel ist damit, anderen Mut zu machen und einfach zu zeigen, dass ihr nicht alleine seid, diejenigen, die dieses Problem auch kennen. Und wir werden hier auch Erlebnisse aus unserer Vergangenheit erzählen. Dann heiße ich euch mal ganz herzlich willkommen, liebe Samira, liebe Gabriela. Schön, dass ihr da seid.
Hallo Tanja.
Hallo Tanja.
So, dann stelle ich euch mal schon die erste Frage. Und zwar an euch beide. Was hat euch beide motiviert, heute hier zu sein, an diesem Abend mitzumachen?
Ich denke, es ist ein wichtiges Thema, das oft verdrängt wird, das Thema Freundschaften bei Autismus oder überhaupt Beziehungen. Wie lebe ich Beziehungen?
Ja, da kann ich mich nur anschließen. Und bei mir war es auch der springende Punkt, um anderen auch zu helfen und zu sagen, dass sie nicht alleine sind mit ihren Problemen oder Ängsten.
Dankeschön. Gabriela, ich komme noch mal auf dich zurück. Was meinst du denn genau mit verdrängt?
Ja, es ist ein Thema, das viele erlebt haben und über das man sich schämt. Wenn ich jetzt zurückschaue auf meine Zeit mit Freundschaften, ich hatte auch oft das Problem mit Außenseitertum und mit einem gewissen Verhalten, das ich an den Tag gelegt habe, wo ich mich heute auch schäme. Es ist ein Thema, das ich lange auch immer irgendwie verdrängt habe, weil man schämt sich ja auch dafür, dass man seltsam war, dass man gewisse Dinge nicht verstanden hat oder das Thema nicht in eine Gruppe zu passen oder nicht hineinzufinden. Das ist oft mit Scham verbunden. Genau.
Mit Scham, du erzählst von Scham. Bei mir war es Frust. Bei mir. Ich habe das vor allem in den Freizeitlagern oft so erlebt. Ich dachte immer am Anfang, ich hätte eine Freundin. Ich habe sehr schnell jemanden gefunden oder geglaubt, jemand gefunden zu haben. Und dann irgendwann hat sich diese Freundin oder was weiß ich von mir abgewendet und hat sich eine andere gesucht, die besser gepasst hat, und ich war dann wieder alleine. Und das hat sich immer wiederholt und wiederholt, oder auch bei Gruppen das Gleiche. Und ich habe mich einfach gefragt, was mache ich falsch? Wie verstehen sich die anderen einfach immer? Und ich bin dann wieder alleine. Also ich war traurig und frustriert. Ja, da haben wir schon ge verschiedene Gefühle, was das mit uns gemacht hat. Scham, Frust und Trauer. Und kennst du das auch, Samira?
Ja, also bei mir kommt noch das Leid hinzu. Ich habe extrem darunter gelitten, dass ich durchs Band, also vom Kindergarten, Primarschule, Sekundarschule, Lehre, Studium, wirklich der Außenseiter war durchs Band. Und das hat mit mir auch etwas gemacht. Also das Vertrauen zu anderen aufzubauen, fällt mir daher schwer.
Wenn ich mal weiterfragen darf, also ihr sagt einfach, wenn ihr etwas nicht beantworten wollt, das ist überhaupt kein Problem für mich. Genau, das Vertrauen. Du hast hier ein sehr wichtiges Wort gesagt. Vertrauen. Ein heikles Thema. Was wollte ich etwas fragen? Genau, wurdest du dann mal enttäuscht? Hast du geglaubt, jemanden gefunden zu haben oder mehrere und wurdest dann ausgenutzt oder missbraucht?
Ja, da kann ich mich an mehrere Momente erinnern, wo das tatsächlich so war. Also beispielsweise in der Schule. Da war ich meistens in allen Fächern sehr gut und da wurde ich zum Teil einfach ausgenutzt. Man benutzte mich als Wissensquelle und wenn es dann nicht mehr vonnöten war, dann wurde ich einfach wieder ignoriert. Oder auch als Sündenbock wurde ich auch gerne benutzt. Und ich wollte da natürlich niemanden enttäuschen und hätte mich nie getraut zu sagen, dass ich das gar nicht war, zum Beispiel.
Okay. Ja, wenn es dir nichts ausmacht, würde ich gerne näher darauf eingehen. Es ist wahrscheinlich auch für die Zuhörer interessant. Vielleicht kennen sie solche Geschichten auch. Höchstwahrscheinlich denn ein anderer Experte. Tony Edward, glaube ich, war das, hat auch mal erwähnt, dass ein Asperger-Schüler in dem Sinn als Sündenbock missbraucht wurde. Da ging es irgendwie darum, dass alle. Also ein Mitschüler hat gesagt, schreibt alle auf, die ihr nicht mögt, auf ein Blatt Papier, alle Namen. Und dann können wir das quasi im Vertrauen vorlesen. Und er hat natürlich, die anderen wussten, dass es ein Scherz war oder ein Reinlegen. Der Autist hat alles schön notiert und gesagt, das ist meine Liste. Und dann wurde er in dem Sinn bloßgestellt. Ja. Genau, hat man dann mit dir Ähnliches gemacht und du bist darauf reingefallen?
Ja, also ich würde nicht gerade sagen, reingefallen, aber ich kann mich an ein 10. Schuljahr erinnern, da war ich 16 und da hat uns der Lehrer auch aufgetragen, alle Sachen aufzuschreiben, wo uns irgendwie im Ablauf in der Schule stören oder auch Mitschüler, die einem irgendwie piesacken. Und dann wurde ich vom Lehrer aus dem Klassenzimmer gebeten. Und dann hat er mit mir gesprochen über irgendetwas, was mich nicht mehr erinnern mag. Und die Klasse hat irgendwie diesen Moment genutzt und hat dann mein Schreiben von meinem Schreibtisch weggenommen und das dann laut vorgelesen. Und
Oha.
ich habe natürlich wahrheitsgetreu das aufgeschrieben, so wie mir das aufgetragen wurde. Und von dem Zeitpunkt an war natürlich dann jegliches Vertrauen kaputt und ich fühlte mich auch überhaupt nicht mehr wohl dort.
Das glaube ich. Ich erinnere mich gerade daran, in der Oberstufe, als auch eine Freundin, die manchmal falsch war, hat auch gesagt, ja, mich kann man gut verarschen. Also mich, Tanja, so meine ich das. Dich kann man verarschen, hat sie gesagt. Ja, das Verarschen, oder? Das ist halt für Menschen im Autismus-Spektrum relativ leicht, oder? Uns zu hintergehen, reinlegen, weil wir ja Dinge wörtlich nehmen. Seht ihr das
Also
auch so?
bei mir war es auch so. Vor allem mit dem Thema Sarkasmus. Da stoße ich doch immer wieder an meine Grenzen sozusagen. Und die Leute, die mich nicht kennen, da gibt es manchmal auch so, dass sie sich über mich lustig machen und mich so als Doofen bezeichnen, weil ich die einfachsten Dinge nicht checke, sozusagen.
Ja, da kann ich vor allem aus der Grundschule. Weil ich war oft auch sehr verträumt und vergesslich und ich war dann oft auch die Dumme, die Komische, die immer alles vergaß. Und ich wurde dadurch auch immer bloßgestellt, teilweise auch von den Lehrern, oder? Ja, es ist wieder mal die Gabriela, die träumt, oder? Gabriela hat es immer noch nicht verstanden, oder? Alle anderen haben dann irgendwie gelacht über etwas und ich wusste gar nicht, wieso sie lachen. Und ich war einfach durcheinander, weil dadurch, dass ich damals schon Autismus hatte und vermutlich damals natürlich schon ADHS, ADS, also erst seit 10 Jahren diagnostiziert, aber das hatte ich damals schon. Einfach dadurch, dass ich irgendwie oft hilflos war und verloren und vergesslich, war ich oft in Situationen, wo ich irgendwie dastand, die anderen lachten oder regten sich auf und ich wusste gar nicht, wieso. Das war auch schon traumatisierend.
Glaube ich. Ja, ich würde gerne dann später noch darauf eingehen, weil das wäre wieder ein wichtiger Punkt, die unausgesprochenen Erwartungen. Aber ich wollte länger noch mal dich was fragen, Samira. Dich hat man ja als Wissensquelle benutzt. Hast du damals geglaubt, dass man dich mochte? Zuerst. Dich als Mensch auch.
Es war wie auf die eine Seite ja, und ich genoss natürlich, dass mir mal endlich mal jemand Aufmerksamkeit schenkte. Und ich habe dann aber schon irgendwann gemerkt, dass die das nicht machen, weil sie mich als Person mögen, sondern einfach, weil sie sich daraus irgendeinen Vorteil verschaffen wollten.
Und was hast du dann damit gemacht? Hat das irgendwann von selber aufgehört oder hast du ihnen gesagt, ich möchte das nicht mehr?
Da habe ich mich nicht getraut. Das hat dann erst im Studium angefangen, dass ich mich getraut habe, mich dann einfach zurückzuhalten. Auch wenn ich die Antwort gewusst hätte, oder habe ich mich wirklich zurückgehalten, weil die Lehrer haben gewusst, wie ich bin und auch von meiner Diagnose und von diesen Problemen. Und ich wollte das einfach auch klarstellen, dass ich mich nicht melde, weil ich es nicht weiß, sondern weil ich nicht von den anderen als Streber dastehen möchte.
Das, ja. Vorher hatten wir noch mal etwas, ein sehr wichtiger Begriff, der ja im Autismus-Spektrum auch sehr oft eine Rolle spielt, eine große Rolle, diese unausgesprochenen Erwartungen im Zwischenmenschlichen, sorry, die dann häufig Konflikte auslösen. Oder ihr kennt das sicher auch beide. Dinge, die, also da wir Autisten in der Unterzahl sind im Vergleich zu den Nicht-Autisten, Dinge, die man einfach so macht aus Höflichkeit, das macht man so, das ist doch klar, das ist ja logisch, dass wir das so machen. Oder zum Beispiel mithelfen, ohne dass wir aufgefordert wurden. Dass wenn jemand den Tisch, also wenn jemand ein Unglück hat, irgendwie ein kleiner Unfall, dass man dann hilft. Autos, da denkt jetzt jeder Normalo, ist ja klar, dass ich ihm aufhelfe und sauber mache mit ihm zusammen. Aber ein Autist kommt je nachdem nicht darauf, weil es ihm nicht klar war. Oder diese, ja, das Unausgesprochene. Also da bin ich auch ein paar Mal drüber gestolpert. Und ich möchte gerne ein Erlebnis erzählen aus dem überbetrieblichen Kurs. Also ich hatte früher, ich habe das alles mit der Zeit gelernt, früher hatte ich sehr Mühe mit Nähe und Distanz. Wie nahe darf ich Menschen kommen, die mich interessieren, die ich gerne habe? Und ab wann ist das zu viel? Und man sagt doch, also jeder normale Mensch würde spüren, ab wann genug ist. Oder jeder nicht autistischer Mensch. Seid ihr auch meiner Meinung? Für Nicht-Autisten ist es oftmals klar, wann man ein bisschen Abstand nehmen sollte. Und welche Signale darauf hindeuten, dass man zu weit geht. Und was ja für viele von uns schwierig ist, solche Dinge zu erkennen. Also eben, wir
Ja,
haben
das
jetzt. Ja, bitte.
sorry. Ja, das würde ich auch so sagen, dass das gegen Normalos schon eher recht schnell verstehen. Das durch die Blume, oder?
Ja, genau. Ja, doch, ich möchte unbedingt dieses Erlebnis mit euch und mit den Zuhörern teilen. Eben, ich habe eine Ausbildung gemacht. In dem Sinn, also nicht geschützt. Und da gehört auch der überbetriebliche Kurs dazu. So Kurstage extern in einem anderen Betrieb. Und da habe ich auch Freundinnen von einer Freundin, die war jetzt eine echte Freundin. Und die habe ich kennengelernt, weil das auch sehr gute Freundinnen von ihr waren. Dann erinnere ich mich noch genau, es war der erste Kurstag. Ich habe mich vorgestellt bei ihnen, bei diesen zwei Damen, habe sie gefragt, ob ich zu ihnen sitzen darf. Und dann war alles friedlich. Sie haben gesagt, ja, doch, wir sind recht offen da. Und ich dachte so innerlich, yes, ich habe endlich eine Gruppe. Weil für mich war das dann wie selbstverständlich. Ich habe gedacht, okay, dann versuche ich hier Freundschaft mit ihnen aufzubauen. Und hab dann darauf geachtet, dass ich immer bei ihnen stand, bei ihnen saß und möglichst alles mit ihnen machte. Aber eben, die haben sich vorher schon gekannt und sie fanden es dann mit der Zeit mühsam, dass ich mich so an sie rangeschmissen hatte. Ja, ich habe dann nicht mehr gespürt, wann genug war. Oder nicht sofort. Irgendwann, na, im zweitletzten Kurstag, da habe ich dann gemerkt, dass die Stimmung ein bisschen komisch war zwischen einer von davon und mir. Da waren wir alle zusammen, alle Lernenden im großen Raum, also im großen Saal beim Essen. Und dann habe ich gesagt, ja, hier ist noch Platz, oder bei mir. Und sonst noch weiter weg. Und da hat sie gesagt, so schnippisch, ja, ich weiß schon, wo ich noch hin kann. Und dann dachte ich, okay, was ist jetzt los? Aber dann habe ich mich plötzlich erinnert, dass ich mal so ein ähnliches Erlebnis hatte in der Schulzeit, dass ich an einer geklebt bin, bis sie nicht mehr nett zu mir war, weil ich einfach unerträglich wurde. Und dann habe ich geschnallt, oh, ich glaube, es könnte sein, dass ich wieder zu weit gegangen bin. Dann habe ich unsere gemeinsame Freundin gefragt. Kann es sein, dass, und sie hat gesagt, ja, sie finden, du warst etwas zu aufdringlich. Ja. Also mit der Zeit habe ich das dann wie gelernt, durch unschöne Erfahrungen, durch Auseinandersetzungen. Aber eben diese Menschen haben es mir nicht direkt gesagt, sondern Freunde von uns. Ja. Und das möchte ich generell allen, die zuhören, mitgeben, Offenheit ist einfach besser und Ehrlichkeit. Aber jetzt frage ich mal euch beide, habt ihr auch solche Erfahrungen gehabt, dass ihr nicht gemerkt habt, wann ihr anderen zu weit, zu irgendetwas gemacht habt, was jetzt nicht als normal eingestuft wurde und man hat es euch nicht gesagt, sondern euch fertig gemacht?
Ja. Also es war mal in einem Lager im
Mhm.
Tessin und ich habe mich da selber angemeldet, wobei es war so ein Sportlager und ich hatte niemand und ich war so die Komische. Und dann habe ich mich auch irgendwie, die eine war, glaube ich, noch die Cousine, die dabei war. Und ich war total verunsichert, weil ich hatte keine Freundin oder keine Freunde dort. Und ich wusste, ich war ja immer allein. Es war eine ganz unangenehme Situation. Und ich habe mich dann auch an eine Gruppe angeschlossen oder das Gefühl gehabt, ich könnte mich an diese Gruppe hier anschließen, weil das waren noch einigermaßen diejenigen, die noch mit mir sprachen. Dann bin ich auch mit denen mitgelaufen. Merkte aber schon, ich war einfach das fünfte Rad am Wagen. Aber irgendwie habe ich erst später irgendwie gehört, ja, die ist so anhänglich. Weil ich hatte ja niemanden, oder? Und ich war ja total alleine und verloren. Also ich war auch irgendwie wie verloren. Und
Nicht so gut.
genau.
Ja.
Aber das, ja.
Und wie ging es dann weiter? Was hast du damit gemacht, als du das fünfte Rad warst?
Ja, ich bin dann, habe mich dann doch irgendwie ein bisschen abgesondert, weil es war mir auch doch unangenehm, weil ich habe doch irgendwie gespürt, die wollen mich nicht in der Nähe. Also die reden zwar oberflächlich mit mir, aber eigentlich wollen sie mich gar nicht in der Nähe und man spricht so über mich. Irgendwann, also es war sehr unangenehm, irgendwann habe ich mir dann alles ein bisschen wie alleine gemacht und habe ich dann irgendwie versucht, ein bisschen herauszuhalten. Also ich habe es dann schon irgendwie gespürt, dass da was nicht stimmt.
Ja, und hast du dich dann mit der Zeit einfach mit dir selbst beschäftigt?
Ja, aber es war natürlich so ein Ferienlager und da musste man ja eigentlich mit anderen zusammen, obwohl ich eigentlich gar nicht wollte irgendwie. Ja, und ich schämte mich, ich schämte mich auch, weil ich nirgends Anschluss hatte. Und ich glaube, ich war in diesem Alter auch ein bisschen überfordert. Ich hätte mich gar nicht anmelden sollen. Also, ich habe viele Dinge gemacht, die ich eigentlich gar nicht wollte, aber ich habe mich doch angemeldet, weil man das einfach tat. Man ging in dieses Sportlager. Ja, genau. Aber das ist jetzt auch schon 30 Jahre her und ja.
Ja, danke fürs Teilen.
Ja.
Samira, kennst du solche Geschichten auch?
Ja, also auf jeden Fall. Vor allem, wenn ich jetzt das so von euch beiden höre, es erinnert mich zum Teil eins zu eins an das, was ich auch erlebt habe. Ich erinnere mich an ein Beispiel, als ich für eine Lehrstelle schnuppern ging. Da war ich 18 und es hieß auch von meinem Psychiater, von meinen Blutsverwandten und paar Kolleginnen, ja, du musst mehr von ihr erzählen. Das interessiert die Leute. Sie möchten wissen, wer du bist, Smalltalk und überhaupt. Und hatte ich eigentlich gar keine Lust, über mich zu erzählen. Aber hab mich überwindet und habe mich dann auch an diese Bezugsperson rangeheftet und habe sie auf Schritt und Tritt verfolgt und ihr den ganzen Tag Sachen über mich erzählt und zum Teil auch völlig zusammenhanglose Sachen, einfach weil mir das so gesagt wurde, dass das Mann so macht. Und ich habe dann die Lehrstelle nicht bekommen, obwohl ich meine Arbeiten alle tadellos erledigt habe und habe dann erfahren, dass es geheißen hat, dass ich einfach zu viel spreche. Ich rede zu viel. Und mein erster Gedanke war, das muss ich gleich meinem Psychiater erzählen, der wird sich riesig freuen. Und der andere Gedanke war, was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht?
Ja, dieses, was habe ich schon wieder falsch gemacht?
Ja, genau.
Ein Lied davon singen. Also heute habe ich dieses neurotypisch zum größten Teil gelernt, sozusagen. Aber es war wirklich ein schmerzhafter Weg. Und ich glaube, so geht es vielen von uns. Ja. Und ja, was habe ich jetzt wieder gemacht? Warum funktioniert es wieder nicht? Und ja, diese
Genau,
Missverständnisse.
ja,
Du
das
wolltest
kann ich
was sagen?
nachvollziehen.
Ja.
Genau, ja, das kann ich gut nachvollziehen, weil ich dann irgendetwas gemacht habe, aber es wurde mir nicht direkt rückgemeldet, sondern erst später. Und ist die Person vielleicht eine Woche später erst zu mir gekommen, da hat gesagt, du hast das und das und das gemacht. Und ich wusste das gar nicht mehr, weil die Person hat mir das nicht unvermittelt gesagt, sondern erst eine Woche später. Und ich wusste das zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr. Und das war ganz schlimm. So konnte ich gar nicht, ja, so konnte ich die Situation gar nicht einschätzen, oder? Und da kamen manchmal Fehler haben sie mir erzählt beim Arbeiten, die waren vor einem Monat, vor 2 Wochen, vor 3 Monaten. Weißt du, du hast das und das und das und das war dann ganz schlimm und so. Aber ich habe das nicht unvermittelt erfahren, sondern die haben mir das später erzählt und das hat mich total verunsichert. Deshalb finde ich es wichtig, wenn man etwas falsch macht, dass man das unvermittelt gleich sagt.
Ja.
Dann kann man etwas daraus lernen, sonst weiß man es gar nicht mehr, oder?
Genau. Ja, das ist ein ganz, ganz großer Konfliktpunkt. Ja, das macht man doch so. Oder wieso merkt er das denn nicht? Was ist denn mit dem falsch? Meine Großmutter hat gerade eine Geschichte erzählt, oder gerade für uns Frauen ist es oftmals schwierig. Wir sind, behauptet man ja, sagen die Klischees, wir sind sozialer als die Männer im Autismus-Spektrum. Sagt man. Ob es stimmt, ist die andere Frage. Ich kenne jetzt auch mehrere Männer, die sehr sozial sind, aber Klammer zu. Auf jeden Fall, ich habe ja frühkindlichen Autismus und ich habe einfach versucht, da dieses neurotypisch sprechen zu lernen. Weil, oder auch wenn wir irgendwie uns in Frankreich bewegen oder sonst wo in Kroatien, wir müssen uns doch irgendwie mitteilen, auch wenn es mit Händen und Füßen ist. Und dann habe ich einfach so die Leute beobachtet, wie die miteinander kommunizieren. Ich habe das wie auswendig gelernt. Und dann nachher, es waren so Dinge, dieses stereotypische Verhalten oder Sicherheit. Ich bin zu den neuen Menschen hingegangen, habe immer jedes Mal gesagt, wie heißt du? Ich heiße Tanja. Weil das war wie auswendig, ein Klischee, das immer gleich abläuft. Und jetzt kann ich darüber lachen, aber damals bin ich verzweifelt. Weil so, vor allem so, wie meine Großmutter das erzählt hat, war es einfach nur lustig. Und dann haben die Leute sich auch vorgestellt und ich habe, ja, ich bin Peter, ich bin Max, ich bin Julia. Und dann ging es so, es war vertraut, ja, nach dem kommt das, dann kommt das. Aber irgendwann hat Person X oder Person Y mal etwas gesagt, womit ich nicht gerechnet habe. Und dann ging es wie nicht mehr. Dann habe ich wie zugemacht oder irgendwie, dann hat sich mein autistisches Verhalten wieder gezeigt. Oder weil vorher habe ich unbewusst maskiert. Und dann nachher ging einfach nichts mehr. Und dann haben die Leute auch gedacht, was ist denn mit der jetzt los? Oder was ist jetzt falsch? Und dann fanden sie mich komisch. Und immer wenn ich das gespürt hatte, dann habe ich noch mehr zugemacht und bin in mein stereotypisches Verhalten rein. Und dann haben sich alle gefragt, was ist denn mit diesem Kind los? Ja. Doch, das ist. Ja, jetzt ist es lustig, aber irgendwie hat mir das in dem Moment auch wehgetan. So, ja, immer so, dass die Leute finden mich komisch. Gabriela, du hast das ja auch mehrmals erwähnt, gell, dass die komische. So den Begriff.
Ja, einfach irgendwie komische zu sein, oder?
Ja.
Spezielle, die komische, ja.
Zum Glück kann ich jetzt hier so locker darüber lachen, aber es war ein Thema, was mich sehr lange getriggert hat. Auch wenn ich heute noch im ersten Arbeitsmarkt merke, ich habe versucht, einen Witz zu machen, der kam nicht an. Dann hat mich jemand stirnrunzelnd angeschaut. Ich war total wütend und bin fast ausgeflippt, aber jetzt finde ich es lustig. Irgendwie, ich weiß, um was es ging. Irgendwie ging es darum, dass wir Schlange standen, weil wir alle das Essen aufwärmen wollten in der Kantine. Und dann habe ich gesagt, wir stehen wie bei der Eisdiele. Und dann hat diese Mitarbeiterin das nicht verstanden und mich so hä angeschaut. Und ich habe gedacht, bin ich wieder die Komische, die Blöde und so. Ja,
Ja, es
genau.
ist halt eine sachliche Feststellung auch. Und das sieht ja auch lustig aus, wie vor der Eisdiele. Also ich habe das jetzt verstanden und finde es lustig.
Ja.
Allerdings, ja, du sprichst auch eine ähnliche Sprache wie ich oder die gleiche. Wir sprechen ja beide autistisch. Genau.
Aber das mit der komischen, das ist exakt auch das, was ich immer gehört habe.
Auch warst du auch die komische.
Aber wirklich immer. Überall war ich einfach die Komische. Ja, was wie ist da mir? Ja, sie ist irgendwie komisch.
Ja, das habe ich auch immer. Ich glaube, das haben wir alle drei. Ich bin auch immer die Komische gewesen, obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte. Und deshalb habe ich eigentlich mich immer extrem angepasst. Also ich bin
Oh
auch
ja,
jetzt
ich
sehr
auch.
angepasst eigentlich, auch äußerlich, versuche mich möglichst konform zu verhalten, weil das für mich eher ein Trauma ausgelöst hat, dass ich anders war und ja, komisch war, nicht so wie alle anderen. Das habe ich dann aus meinem persönlichen Umfeld immer wieder gehört, dass ich komisch und anders und speziell bin. Und
Ja.
ich habe mich darüber geschämt, weil ich das gar nicht bin. Also ich war das unfreiwillig, oder? Ich bin ja kein Exzentriker. Im Gegenteil, ich bin ein konformer Mensch und versuche immer noch, ja, nicht anzuecken
Oh
und.
ja, Oh ja, das kennen wir doch.
Ja, weil es ist für mich unangenehm, anders zu sein. Also ich habe jetzt zum Teil schon so Erfahrungen gemacht, dass ich immer schaue, also dass ich mich überall an jede Situation anpasse. Also dass ich einmal war ich unterwegs und ich weiß noch, ich hatte weiße Hosen an und ich habe gemerkt, nein, das passt irgendwie nicht zu diesem Anlass und wollte unbedingt nach Hause dunklere Hosen anziehen. Und meine Mutter sagte dann, ja, das bringt nichts, wir haben jetzt keine Zeit, wir müssen jetzt dorthin. Und das war für mich der ganze Horror, weil ich die Einzige war, die so weiße Hosen anhatte. Und ja, und das ist für mich jetzt noch ein absolut traumatisch, wenn ich irgendwie anders bin oder so. Also bei mir ist es sogar so, dass ich den Dialekt anpasse, die Art und Weise, wie ich spreche, also mich irgendwie, auch wie ich mich kleide, also eher dunkel, also eher unauffällig. Ja, das tut man so nicht. Also mir käme es nie auf die Idee, an eine Beerdigung mit einem hellen Oberteil an eine Beerdigung zu gehen. Also das.
Es sei denn, die Person, auch wenn ich jetzt vom Thema abschweife kurz, obwohl nicht ganz, es geht um soziale Anpassungen. Es sei denn, die verstorbene Person hat sich gewünscht, dass wir bunt kommen. Die Mutter eines engen Freundes hat gesagt, wir sollen nicht in Schwarz kommen, wenn sie stirbt. Wir sollen alle ganz normal einfach kommen. Und das haben wir dann auch gemacht.
Ja, das ist dann wieder konform, aber,
Genau.
aber auch das Gehabe, es geht ja nicht nur darum, wie du angezogen bist, sondern also ich spüre relativ schnell, was ist jetzt in dieser Gruppe konform, wie man sich verhält oder nicht. Also ich habe mich in den letzten Jahren so dermaßen drauf trainiert, also ich spüre solche Situationen extrem stark. Je nach Gruppe, also ich war vor 2 Wochen an einer Beerdigung und ich wusste sofort, wie man sich dort benimmt. War dann aber am Abend in einer anderen Gruppe und ich wusste auch dort, wie man sich verhält. Also auch kleidertechnisch. Also das ist bei mir irgendwie so richtig drin. Und jetzt, ich fühle mich auch besser, wenn ich mich anpasse. Bin ich nicht mehr so unsicher. Ja.
Also bei mir ist das gerade das Gegenteil. Ich musste mich immer extrem anpassen und ich komme auch aus einer Familie, also Blutsverwandte, wo extrem darauf geschaut wird, was die anderen wohl von einem denken mögen. Und da wird so darauf geachtet, dass man dieses Bild nicht irgendwie komisch darstellen lässt. Und ich habe mich vor ein paar Jahren bewusst dagegen entschieden und so, also wie wir es in der Schweiz sagen, das, wo der Mehr macht, also die Mehrheit, heißt für mich nicht, dass es auch für mich so passt.
Das finde ich aber auch gut, weil sich selber treu sein, das ist das Wichtigste. Also finde ich klar, auch anderen, aber auch sich selber, ja.
Ich verstehe es natürlich auch, wenn man es anders macht, wenn man sich natürlich so wohl fühlt. Aber ich wünsche es jedem von Herzen, wo sich wohler fühlt, anders zu sein oder sich selber sein zu möchten, das zu wollen, dass er das auch schafft.
Nein, bei mir war es eben so, dass man mir immer gesagt hat, schon als Kind, du bist anders als die anderen, du bist halt eine Lebenskünstlerin, du bist halt ein bisschen ein Spezielles, alle kennen dich, weil du so speziell bist. Und das hat dazu geführt, dass ich nicht mal mehr, weil ich so tituliert wurde als anders, dass ich mich immer mehr zurückgezogen habe. Das hat nicht zu meiner Persönlichkeit gepasst, das hat mich immer unsicherer gemacht. Und dann hat es natürlich ins Gegenteil, ja, gedreht.
Ins Gegenteil, was meinst du damit?
Ins Gegenteil. Also, dass ich schon früh angefangen habe, mich extrem unsicher zu fühlen, eben weil ich immer dachte, die anderen denken, ich wäre speziell. Also,
Hat
ja.
dir Angst gemacht?
Ja, also ich habe Panikattacken gehabt, weil die anderen könnten denken, ich wäre speziell und anders. Ja, also eben schon meine Eltern haben gesagt, du musst nicht so sein wie die anderen, du kannst schon eine Lebenskünstlerin sein und wir haben dich auch so gerne und für mich war das der blanke Horror.
Ja.
Ja.
Ja, und da komme ich direkt zu der passenden Frage an euch beide. Wann habt ihr zum ersten Mal im Zwischenmenschlichen gemerkt, dass etwas anders ist?
Sehr früh, eben weil ich darauf getrimmt geworden bin, dass ich anders bin, vor allem von meinen Eltern leider, also vor allem mein Vater hat immer gesagt, ich sei so speziell und anders. Und ja, das habe ich schon mit 5 Jahren gemerkt oder 4 Jahren.
Also im Kindergarten oder Spielgruppe oder
Ja, also schon mit 4 Jahren, ja. Und dann im Kindergarten mit 6 Jahren sowieso.
Also bei mir war es auch so. Da habe ich die früheste Erinnerung, wo mir quasi meine Art als für die anderen negativ aufgefallen ist. Das war auch im zweiten Kindergarten. Noch etwas ist mir in den Sinn gekommen. Tanja, du hast vorher noch gefragt, bei diesem Ablauf, den du auswendig gelernt hast, oder auch gewisser Humor.
Ja.
Und wenn ich mich entscheide, jemandem von meiner Diagnose zu erzählen, habe ich bis jetzt durchs Band erlebt, dass die Leute gesagt haben, das hätte ich jetzt nie gedacht, dass du das hast.
Bei dir?
Ja, und dann sage ich dann so also aus Witz, ja, ich hatte auch 37 Jahre Zeit zu üben.
37 Jahre Zeit zum Üben.
Ja, halt
Boah.
das zu überdecken sozusagen. Zu lernen, wie man halt sein sollte, auch von Filmen und Serien. Das habe ich auch von meinem Psychiater als Aufgabe bekommen, Serien zu schauen, um abzuschauen, wie es die Mehrheit macht.
Und das hat gut funktioniert für dich oder eher weniger?
Das hat sehr gut funktioniert. Und ich weiß jetzt auch mittlerweile, was, also meistens, was eine normale Reaktion ist. Und ob ich das auch machen möchte oder ob ich mich bewusst dagegen entscheide.
Was ich auch noch interessant finde, die Klischees sagen ja auch, auch Fachartikel sagen das auch, dass Männer mehr betroffen sind vom Autismus, aber wir sind eine pure Frauengruppe. Das ist
Ja.
lustig. Drei autistische Frauen.
Interessant.
Ja, genau. Ich wollte auch was sagen. Nein, ich finde es eine coole Art von dir, wie du konntest. Ich hatte 37 Jahre Zeit zum Üben. Witzig ist, sagen das auch die meisten heutzutage. Das hätte ich dir nie gegeben, dass du Autismus hast. Ein paar merken es dann doch. Ein paar wenige, die sagen doch, ja, habe ich noch gedacht bei dir. Aber ich finde es dann interessant, wenn ich frage, ja, wie dann? Und dann kommt das Antwort, ja, sage ich nicht oder ist schwer zu sagen. Da frage ich mich ehrlich, warum die Leute es mir nicht einfach sagen. Vielleicht ist es ihnen peinlich, habe ich mir überlegt. Eine hat eben gesagt, sie hat es irgendwie gemerkt, aber es ist schwer, mir zu begründen, wie sie das gemerkt hat. Und eine andere hat einfach frech gesagt, ja, sage ich nicht. Also zum Teil kann ich diese Frage selber beantworten. Gerade weil meine Firma, Audi Pauch Voyan, das Beste möchte für Menschen im Autismus-Spektrum und ihre Familien, ist ja mein Motto, steht zu euch und eurem Autismus. Und dann kann ich nicht selber hier maskieren und den Autismus verstecken, weil ich finde das heuchlerisch. Und aus diesem Grund habe ich mich jetzt dafür entschieden, dass ich dazu stehe. Das heißt, ich mache auch wieder Handflapping und all das. Und dann habe ich mich gefragt, ob es daran liegt. Einfach weil ich nicht mehr maskiere, weil ich einfach bin. So wie frühkindliche Autisten häufig sind. Habt ihr wahrscheinlich auch beobachtet, das mit den Händen oder Schaukeln oder irgendwas. Ich mache das wieder. Also ich habe es in Anführungszeichen erfolgreich abtrainiert oder abtrainiert bekommen, aber nein, es passt einfach so gar nicht zu meinem Unternehmen und generell zu meiner Einstellung, hier den Autismus wegzuschummeln, sagen wir mal.
Ich finde das, also ich persönlich finde das auch überhaupt nichts Schlimmes, das zu machen oder all diese Zeichen zu zeigen, weil so bin ich halt. Das bin ich und ich empfinde das überhaupt nicht als störend oder unpassend. Und darum mache ich das auch und ich habe auch eine Anleitung für mich selber bildlich dargestellt. Halt, wie ich reagiere, wenn ich mich freue. Eben auch das mit dem so. Oder dass ich, wenn ich zum Beispiel zur Musik, da wippe ich einfach mit dem Fuß und das reicht mir. Das ist für mich das, was andere als Tanzen haben. Und das mache ich auch wirklich nur mit Leuten, die ich gut kenne und wo ich mich wohlfühle. Also, dass die wissen, warum ich das mache.
Ja.
Bei
Genau.
mir, ne?
Ja, sorry, Gabriela.
Dass die meisten Leute auch nicht denken, dass ich Autistin bin. Was? Du bist Autistin, also du hast diese Diagnose oder auch bei ADS dasselbe. Was? Du hast diese Diagnose, weil mir merkt man das eigentlich in dem Sinne auch nicht an. Ja.
Ja, doch, also. Und das zeigt einfach wieder, dass Autismus-Spektrum, der Begriff, einfach eine wahre Bedeutung hat. Jeder ist individuell. Genau, das sage ich auch an den Fachtagungen immer wieder oder auch im Coaching. Es kommt auch auf den Menschen an. Weil der Mensch wird vergessen, ja, dabei.
Das ist ja auch
Ja,
eine
ich denke.
Einzigartigkeit.
Ja, genau.
Ja.
Und
Und
das ist ja auch bei den Normalos so.
die
Die sind ja auch alle einzigartig und jeder ist für sich speziell. Und denke ich, dürfte das auch für uns eigentlich auch gelten, oder?
Ja. Wolltest du noch was sagen dazu, Gabriela?
Ja, jeder, wie Samira gesagt hat, jeder ist eine individuelle Persönlichkeit. Charakter, Eigenschaften, die er hat.
Ja, und diese Charaktereigenschaften und Charaktere können sich ja auch verändern mit der Zeit, mit dem Alter, mit den Erfahrungen. Und aus diesem Grund wollte ich euch beide nochmal eine Frage stellen. Ihr habt ja auch einen ziemlich schmerzhaften Weg hinter euch. Wie geht ihr denn heute damit um, wenn ihr merkt, die Stimmung ist komisch? Oh, ich glaube, ich bin wieder in ein Fettnäpfchen getreten. Oder ich glaube, er oder sie findet mich komisch. Erlebt ihr das heute noch? Und wenn ja, was macht ihr in diesem Moment?
Also ich erlebe das tagtäglich und es braucht zwar sehr viel Mut meinerseits, aber es ist mir wichtig, das Thema anzusprechen, weil häufig ist es quasi vielleicht eine Kleinigkeit, die dann innerhalb Sekunden einfach aus der Welt geschaffen ist und anstatt dessen würde ich wochenlang daran rumnagen. Und ich spreche das einfach an. Du, wie hast du das jetzt gemeint? Oder ich habe das Gefühl, kann es sein, dass ich dich vor den Kopf gestoßen habe? Ich habe das vorher so und so gemeint. Ist das bei dir so und so angekommen? Und dann war es das eigentlich dann.
Super. Und was bekommst du für Antworten?
Also ich muss sagen, ich finde das 8 von 10 habe ich das Gefühl, wirken die Antworten ehrlich und von Herzen gemeint. Und meistens endet das auch so in, dass wir es lustig haben. Also dann lachen beide, oder?
Schön.
Und bei den anderen, die mögen mich vielleicht nicht. Und das ist ja auch völlig okay. Ich habe es versucht und für mich ist es dann soweit abgeschlossen.
Was sind sie dann einfach unfreundlich zu dir? Oder hast du
Also
das
mehr
Gefühl, dass
so
sie falsch sind? Also falsch in dem Moment?
teils, teils. Also es gibt dann Leute, die sagen, nein, nein, ist alles okay.
Mhm.
Und dann kaum bin ich draußen oder so, dann habe ich das Gefühl, dass sie über mich reden oder bekomme dann tatsächlich ein paar Ecken mit über das, dass sie nicht verstanden haben, warum ich das so gemacht habe und dass sie mich komisch finden. Oder dann lügen sie mich halt dann einfach an.
Da muss ich aber auch sagen, diese Menschen haben dich nicht verdient. Ganz ehrlich.
Das ist auch eine gewisse Unreife, oder?
Ja.
Persönliche, emotionale Unreife dieser Personen.
Ja, die trauen sich dann einfach auch nicht, weil die haben ja auch ihre eigenen Probleme. Gabriela, du kannst dann gleich weitermachen. Hast du auch heute manchmal noch das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt? Wenn ja, wie gehst du damit um?
Ich spreche es direkt an. War irgendetwas falsch? Habe ich irgendetwas falsch gemacht? Sei offen, du kannst mir, also sei offen und ehrlich, du kannst es mir ruhig sagen. Also ich spreche die Situation immer sehr direkt an. Ein, zweimal gab es ein komisches Schweigen und eine konstruierte Lüge, die erzählt wurde und aber in aller Regel sind die Leute offen und ehrlich und meistens sind es persönliche Missverständnisse. Aber ansonsten hab ich nicht mehr so viele zwischenmenschliche Probleme. Also, ich arbeite auch im zweiten Arbeitsmarkt in der Textilart in Männedorf. Und im Alltag und auch privat begegnet mir das eigentlich sehr, sehr selten. Also, weil ich funktioniere. Dementsprechend auch, weil ich mich stark anpasse.
Okay, und das stimmt so für dich, das
Sehr
Anpassen.
gerne. Also ich bin eigentlich ein richtiger Bünzli-Bürger geworden. Ich bin auch sehr pingelig, sehr genau. Und ich merke, jetzt bin ich die, die ich wirklich bin. Also ich bin sehr gründlich, sehr genau, auch wenn ich bei der Arbeit oder auch ich bin auch im Vorstand von verschiedenen Vereinen und dort gelte ich als sehr akkurat, sehr genau, sehr gründlich, sehr pingelig, sehr verlässlich, zuverlässig.
Toll.
Und darauf bin ich wirklich stolz und das bin ich
Schön.
auch, das möchte ich auch noch mehr ausbauen.
Super, ja. Genau, und wenn ich auf
Ja.
den. Ah, Samira, du
Mhm.
zuerst.
Ja, also ich denke, da kannst du auch wirklich stolz sein, weil man kann sich ja auf dich verlassen. Man weiß, wenn du etwas erledigst, wenn man dir einen Auftrag gibt, dann ist er einfach gemacht, so wie er gemacht werden soll. Und ich finde es schön, bei mir ist es auch so, dass ich das Feedback auch schon erhalten habe. Ich arbeite sehr korrekt. Und die, die das zu schätzen wissen, sagen auch, ich schätze es, dass du so direkt bist.
Ja.
Und klar gibt es viele Leute, die sich dann an den Karren gefahren fühlen. Und das ist dann halt einfach auch so.
Ja, meistens sind die auch sehr korrekt. Also die Autisten, die ich kenne, die sind meistens auch sehr ehrlich, korrekt, genau, gründlich. Man weiß eigentlich, woran was man bei diesen Personen ist. Sie sind sehr authentisch und das sind sicherlich auch Charaktereigenschaften, die wir alle irgendwie haben, oder? Also wir sind sehr pflichtbewusst, gewissenhaft.
Das kann ich bestätigen, das habe ich auch gehört. Und ich weiß, wie man lügen würde, aber ich verstehe einfach den Sinn dahinter nicht und den Nutzen. Und darum mache ich es nicht. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht.
Ich auch nicht, also vom Lügen, weil ich bin sehr unbegabt im Lügen. Und ja, sagen wir jetzt mal zum Beispiel die Polizei anlügen. Hast du getrunken? Nein, wir machen einen Test. Dann kommt es ja eh raus. Genau.
Das ist kein Problem. Also im Lügen würde ich mal behaupten, bin ich ziemlich gut.
Okay.
Das merkt man mir nicht an. Also ich kann ein sehr gutes Pokerface machen. Das hat aber auch die Begründung, dass ich halt als Kind das häufig nutzen musste, weil ich eine sehr schwere Beziehung mit meiner Mutter gehabt habe und ohne diese Flunkereien hätte ich gar nicht richtig leben können. Also leben im Sinne von, wie andere Menschen das machen. Und darum finde ich das auch okay.
Ich habe auch sehr viel gelogen als Teenie, halt als ich Dinge gemacht habe, die eigentlich nicht erlaubt waren. Vom Elternhaus aus, oder ihr kennt das wahrscheinlich auch. Teenager, die wollen einfach erleben und ausprobieren und auch wenn etwas nicht erlaubt ist, so die Grenzen zu testen und Verbotenes zu tun, weil das attraktiv ist. Ich habe dann immer versucht zu lügen, aber es ist mir nie gelungen. Ich bin immer aufgeflogen. Mit der Zeit habe ich mir angewöhnt, das Lügen einfach zu lassen. Aber es fühlt sich auch so nicht mehr richtig an für mich, weil auch mit dem Weg, den ich gegangen bin, mit bestimmten Coaches, Tobias Beck, wer ihn kennt, Bereich Persönlichkeitsentwicklung, ein ganz, ganz toller Mann. Muss ich jetzt stinkfrech eine Werbung machen?
Nein, glaube ich schon, ja.
Du kennst ihn.
Also kennen. Also ich habe schon Vorträge im Fernsehen, auf YouTube gesehen.
Genau. Ja, doch, eine kleine Werbung für den lieben Tobi, er hat's verdient. Genau, und aber jetzt Klammer zu, es passt dann wirklich auch gar nicht mehr zu mir. Ich wäre nicht mehr stolz auf mich, wenn ich heute nicht echt bin. Ja, oder keine Verantwortung übernehme, dann fühlt sich das falsch an. Dann sagt mir meine innere Stimme, Tanja, das bist nicht du. Oder da läuft was falsch. Das passt doch nicht mehr zu dir. Genau.
Ja, ich kann das auch nicht. Ich bin zwar sehr korrekt und angepasst in einem gewissen Sinne, also das bin ich wirklich vom Naturell her. Aber ich kann auch, wenn ich einen Fehler gemacht habe, mittlerweile weiß ich, dass ich dazu stehen kann und ich werde nicht irgendwie, ich sage mal, zusammengeschissen auf Hochdeutsch.
Zusammengestaucht, sagt man, glaube ich, im
Ja,
Deutschen.
genau. Ich werde nicht mehr zusammengestaucht, sondern die Leute wissen in meinem gesamten Umfeld, wenn ich Fehler mache, dann lernt sie daraus. Und deswegen, also das war auch ein langer Weg, den ich gemacht habe. Darum kann ich mittlerweile auch zu meinen Fehlern stehen oder wenn irgendetwas verloren gegangen ist oder so. Dann kann ich dazu stehen, dass ich es aus Versehen weggenommen habe oder so, weil ich das auch finde, wenn ja dann kein, wie sagt man, wenn ich dann nicht riesige Probleme bekomme, das bekomme ich ja in der Regel nicht, sondern gut, dass du dazu stehst, zu diesem Fehler. Und weil ich sehr viele solche Rückmeldungen bekomme, bin ich auch lockerer, wenn ich einen Fehler mache, dass ich diesen auch zugeben kann.
Ja, ich auch. Ich kann darüber reden.
Ich empfinde es auch als eine sehr große Stärke, wenn man einen Fehler macht, was ja jedem passieren kann, auch dazu zu stehen. Ich glaube, das ist wirklich eine Kunst, würde ich sagen, das dann auch zuzugeben und sagen, hey, stimmt, das habe ich da vergessen. Es tut mir leid. Und ich brauche das Lügen heute fühlt sich auch überhaupt nicht mehr richtig an. Also es hat für mich keinen Sinn und es ist auch schädlich für jegliche Beziehungen.
Stimmt.
Ja, und die Wahrheit kommt immer ans Licht und Lügen
Ja.
haben kurze Beine, oder? Und man fühlt sich ja selbst nicht wohl, wenn man lügt.
Nein,
Weil
nein.
man sofort beobachtet und merkt irgendwie, man kommt eigentlich auch in einen sehr unnatürlichen Stress, weil das irgendwann dann so auffliegt, dass man besser einfach bei der Wahrheit bleibt. Die Leute respektieren deine Fehler, wenn du daraus lernst.
Ich arbeite ja im psychiatrischen Setting und ich habe auch gelernt, die Zeichen zu deuten, wenn jemand lügt, was dann Mimik, Gestik und das alles anbelangt. Und da würde ich sowieso sofort auffliegen, blöd gesagt. Da muss ich mir auch nichts vormachen. Also von dem her umso besser, oder?
Ja, dann sind wir, da sind wir wieder beim Zwischenmenschlichen. Ich merke das auch, aber auch weil ich Filme geschaut habe, aber jetzt eher hobbybedingt, nicht wegen einer Therapie, wenn die Leute herumdrucksen, oder zum Beispiel, oder einfach etwas sagen, was völlig unrealistisch ist. Vor allem ungeschickte Lügner. Ungeschickt. Aber eben das Rumdrucksen oder so, das oder das ist, oder wenn jemand sehr nervös wirkt oder etwas verhindern möchte. Wenn es heißt, ja, muss das sein, muss das jetzt sein, dann ist klar, die Person versteckt was. Oftmals, oftmals. Und wer nicht lügt, oder? Also der ist sehr offen in einer Art, oder? Gerade bei der Kontrolle zum Beispiel. Können Sie mitkommen? Ja, sicher, natürlich. Taschenkontrolle, ja klar, ich habe ja nichts zu verbergen. Die sind entspannt. Aber wenn jemand nervös wirkt, oder? Solche Zeichen meintest du, Samira?
Ja, auch, aber auch mehr so Mimik, Gestik. Also man sagt ja immer, die Personen, die nicht die Wahrheit erzählen, kann auch sein, dass die anfangen zu schwitzen, das sieht man dann im Gesicht, dass die anfangen an den Nägeln zu kauen oder eben immer in eine gewisse Richtung schauen mit den Augen so.
Ja, oder rot werden, oder
Zum Beispiel, ja.
ja,
Ja, dass
eigentlich.
sich dann halt in ihre Lügenstruktur irgendwie dann verheddern, oder?
Ja, klar, natürlich. Also Lügen ist auch eine Kunst. Ich glaube, es gibt mehr schlechte als gute Lügner.
Ja, Gott sei Dank.
Ja, zum Glück. Im wahrsten Sinne des Wortes, Gott sei Dank. Ist eine Sünde.
Ja, ist wirklich eine Sünde und ist so schädlich letzten Endes, oder?
Stimmt. Ja, und dann komme ich dann langsam zu einem Abschluss. Nicht, dass die Zuhörer dann irgendwann nicht mehr mögen. hineinversetzen in andere, auch so ein Punkt, hineinversetzen in andere Menschen und Situationen. Ich wollte euch mal beide wieder fragen. Ihr habt Freunde? Also Samira, du hast es ein paar Mal erwähnt. Du hast Freunde. Du auch, Gabriela? Eine kenne ich.
Ja.
Habt ihr viele oder wenige Freunde?
Ja, das ist immer relativ. Also ich habe schon einige Freunde. Also auch nicht viele, also, aber ich habe Freunde. Also auch Menschen, ein sehr gutes Beziehungsnetz und Menschen, auf die ich bauen und vertrauen kann. Aber das ist natürlich auch ein Aufbau über Jahre. Und auch hat oft auch mit mir zu tun, mit meiner persönlichen Entwicklung. Aber jetzt mit 45 kann ich sagen, habe ich also ein sehr stabiles Freundesnetz um mich herum.
Und du auch, Samira.
Ja, also ich habe zwei Freundinnen und die kenne ich, die eine seit dem zweiten Kindergarten und die andere seit der dritten Primarschule. Und mehr wäre mir auch zu viel. Und diese beiden, also Freundinnen, Kolleginnen, das ist meine Familie. Und für mich ist Familie etwas, das ich mir selber aussuche. Darum habe ich vorher auch bewusst von Blutsverwandten gesprochen und nicht von Familie. Und ich habe auch rundherum noch Bekannte. Und das reicht mir so. Das wäre mir
Schön.
sonst zu viel.
Ja, das merke ich auch. Also ich habe einen relativ großen Freundeskreis. Ich bin sehr, sehr dankbar. Ich habe sie alle sehr, sehr gern. Doch da merke ich das mit dem zu viel. neben der Arbeit. Und auch weil ich Zeit für mich brauche und noch einen Partner habe und Familie habe. Also ich sage jetzt wirklich Familie, weil ich sehe es, ich muss aufpassen, wie ich mich ausdrücke. Ich möchte keinen Trigger hier auslösen. Ich habe eine andere Definition, was Familie ist, als du, Samira. Ich habe heute ein sehr gutes Verhältnis mit ihnen, war früher mal anders, aber ich komme zurück zum Punkt. Es ist anstrengend für alle Freunde, die Zeit zu finden und viel Zeit zu finden. Ich habe schon ein paar Mal gehört, ich hätte gern mehr Zeit mit dir verbracht. Und ich muss dann immer sagen, ja, ich weiß, ich auch, aber es ist schwierig. Es ist einfach nicht möglich, weil ich habe nicht mehr Zeit. Also ich bin ständig ausgebucht. Das ist eine große Herausforderung, Kundschaft, Freundschaft. Und ich selber brauche auch viel Aufmerksamkeit von mir und meinem Partner. Manchmal ist mir der Alltag echt zu viel, auch wenn er ein Segen ist. Also auch wenn ich auf keinen davon verzichten möchte, auf nichts davon. Genau. Und dann noch ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben es ja jetzt sehr von der Ehrlichkeit gehabt und von den unausgesprochenen Erwartungen. Wie ist es dann für euch beide, wenn ihr nicht auf der gleichen Wellenlänge seid wie die Freunde, wenn ihr etwas machen wollt, aber die Freundin ist nicht dafür oder umgekehrt, wenn euch etwas nicht gefällt? Also wie geht ihr damit um?
Also ich sage es dann ganz offen. Und ich weiß, dass das auch gewünscht ist und dass wir da auch ohne irgendwelches Verletztsein so akzeptiert. Und wir verstehen uns ohne Worte. Und es ist einfach völlig okay, wie man ist. Und dafür liebe ich die zwei auch von ganzem Herzen.
Schön. Also ihr geht, ja, Entschuldigung, Gabriela. Ich wollte noch fragen. Also ihr habt Kompromisse, Samira, sind für euch keine Probleme. Ihr könnt einfach reden und sagen, okay, ja, dann machen wir das.
Ja.
Absolut so, ja. Und es ist auch, sie wissen natürlich, also von mir aus selbstverständlich von der Diagnose. Und wir haben eine so tolle Beziehung, dass wir auch uns, also sie mich sozusagen aufziehen mit meinem Sarkasmus, wo ich ab und zu nicht verstehe. Und wir können also herzhaft darüber lachen.
Schön. Und du, Gabriela, was wolltest du noch mitteilen?
Bei mir ist dasselbe auch, sage offen, wenn es mir nicht, also wenn es mir nicht passt oder ich gegensätzlicher Meinung bin, dann findet man immer einen Kompromiss in meinem Umfeld und mit meinen Freunden. Ja.
Ja, da kann ich mich Gott sei Dank anschließen. Ich habe heute wirklich einen tollen Freundeskreis und wir sind sehr offen und ehrlich zueinander. Und ja, die Familie auch. Auch wir mussten halt auch lernen, zusammenwachsen. Und ja, wie rede ich am besten? Doch, also ich kann auch nicht klagen. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe super tolle Menschen.
Und bei mir ist es auch, ich habe jetzt auch eine gute Beziehung auch zu meiner Familie und zu meinen Freunden, vor allem zu meiner Familie, weil sie jetzt wirklich auch sehen, dass ich eigentlich wirklich sehr angepasst, ich bin auch sehr konservativ, also ich bin sehr religiös, ich gehe jeden Sonntag zur Kirche, dass ich jetzt wirklich, dass sie, seit sie respektieren, dass ich sehr angepasst bin von der Persönlichkeit her und sehr korrekt und bin ich auch authentischer, viel gelassener, hat sich alles entspannter, also hat sich alles mehr entspannt und sie wissen, wie ich jetzt wirklich funktioniere. Und ja, da muss ich sagen, bin ich jetzt wirklich auch dankbar, dass ich mich selber sein kann, so wie ich bin.
Schön. Ja, so muss es auch sein, unbedingt, ja. Also wir haben alle heute eine gute Gegenwart, so wie ich es verstanden habe. Da kommen wir langsam auch zum Abschluss. Noch eine ganz, ganz wichtige Frage, die stelle ich bei jedem virtuellen Treffen oder Interview für meine Zuhörer. Was möchtet ihr meinen Zuhörern mit auf den Weg geben?
Ich würde sonst kurz meine eine Freundin zitieren, was ich von ihr gelernt habe, und zwar zum Thema Enttäuschung. Die Enttäuschung ist, also wenn man eine Person hat, dann ist das gleich, man kennt sie, das ist die Täuschung. Und wenn sie sich als jemand anderes erpuppt, ist das eine Enttäuschung. Und das muss nicht zwangsläufig immer etwas Negatives sein. Und ich würde es jedem wünschen, dass er so sein kann, wie er ist, und dass er in seinem Umfeld auch so akzeptiert wird.
Oh, sehr schön. Und du, Gabriela?
Auch wichtig, dass man eine Person nicht eigentlich in eine Rolle sperrt, sondern dass man der Person Zeit lässt, sich zu entwickeln und sich selber zu werden, authentisch zu werden. Und dann zieht man automatisch auch eine ganz andere, einen anderen Personenkreis an, wo man wirklich sich selbst sein kann. Ja.
Also so, à la, ich bin ich und du bist du,
Genau.
los.
Genau, ich würde mich da auch anschließen. Also bleibt euch selber treu, liebe Zuhörer. Und danke, wenn ihr bis jetzt zugehört habt. Und euch beiden auch ein riesengroßes Dankeschön, dass ihr mitgemacht habt. Und was ich denn euch lieben Zuhörern mitgebe, noch genau, seid offen, seid ehrlich miteinander, statt zu fragen, was ist hier komisch, so einfach, ja, unter vier Augen mal ansprechen. Genau, geht Kompromisse ein. Das würde ich ganz klar mitgeben. Und steht zu euch und auch zu euren Liebsten.
Ja, danke. Es hat Spaß gemacht, hier zu sein und gerne wieder.
So, das war mal eine lange Folge, liebe Zuhörer. Das waren Samira und Gabriela aus ihrem Alltag. Ja, ich wünsche euch allen eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Und denkt immer daran, wenn man will, kann man alles schaffen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meine Seiten besucht auf autismus.live. Und folgt mir doch gerne auf den sozialen Medien.